Aspekt von den ganzen Diskussionen auf Ökonux und ich nehme an, wie gesagt, ich weiß nicht, was Stefan jetzt erzählt, aber ich nehme an, es hat viel mit den Diskussionen zu tun, die wir da geführt haben, und, aber nicht in dem Sinne, wie vorhin die Veranstaltung, dass es quasi eine gemeinschaftliche Darstellung war, sondern das, was Stefan eben selbst zu diesen Themen denkt und insofern eine etwas konzentriertere Darstellung, die wahrscheinlich auch ein bisschen mehr in die Tiefe geht.
Schauen wir mal. Danke für die Einleitung. Ich muss gleich vorweg schicken, dass das, was ich heute Abend hier präsentieren werde, zu meinem großen Leidwesen auf der Liste praktisch noch gar nicht diskutiert worden ist. Das Thema haben wir eigentlich auf der Liste nicht gehabt, gibt auch besondere Gründe dafür, dass viele Gedanken, die ich mir dazu gemacht habe, irgendwie noch nicht auf der Liste sind. Insofern ist das hier ziemlich stark das, was ich momentan denke. Und insofern ist es sicher auch nicht so ausgegoren wie das eine oder andere, was wir sonst auf der Ökonomie-Liste haben. Vielleicht als kleine Generalentschuldigung sollten starke Patzer drin vorkommen. Okay, was will ich erzählen? Ich will was erzählen zu, oder ich will erstmal ein bisschen Begriffsklärung machen. Ich möchte den Begriff emanzipatorische Vision was dazu sagen. Und auch ein Begriff, der mir ziemlich wichtig geworden ist, Entfremdung, möchte ich was dazu sagen. Ich versuche da meine Definition, die ein bisschen anders ist als das, was man so kennt. Ich weiß nicht so genau, wie tragfähig die ist. Schauen wir mal. Dann möchte ich was zu Eigentum sagen, zum Begriff des Eigentums, was man unter emanzipatorischer Vision darunter verstehen könnte. Und dann natürlich speziell zu den Eigentum an Informationsgütern. Heute spielt das natürlich eine ganz wichtige Rolle. Und auch noch kurz was zu den zum Eigentum an materiellen Gütern. Und zum Schluss, ein bisschen angehängt, kommt noch das Was tun. Schauen wir mal. Okay. Elemente einer emanzipatorischen Version. Was kann man sich da vorstellen? Also ich denke, so die zentrale Aussage ist eigentlich eine umfassende Orientierung an den individuellen Bedürfnissen aller Menschen. Ich sage es jetzt mal auf Menschen. Kann man vielleicht mit sowas, an sowas festmachen, wie alle müssen genug zu essen haben. Also das bedeutet natürlich, das ist halt das Allerbasicste, sage ich mal, aber es bedeutet natürlich, dass halt Bedürfnisse einfach gedeckt werden müssen. Bedürfnisse, die individuell entstehen, das müsste Inhalt einer emanzipatorischen Vision sein, so wie ich sie mir vorstelle zumindest. Und auch, finde ich, auch einen wichtigen Aspekt, dass diese Bedürfnisbefriedigung in höchstmöglicher Qualität stattfinden müsste. Also ein Bedürfnis, was irgendwie nicht ordentlich befriedigt ist, weil die Qualität der Bedürfnisbefriedigung zu niedrig ist, ist einfach irgendwie nicht so gut. Und ich denke, das ist auch ein Grund dafür, warum wir auf Technik zum Beispiel nicht verzichten werden können. Also eine Menge Bedürfnisbefriedigung von Menschen, wie wir hier heute rumstehen oder rumsitzen, hängt mit Technik zusammen, deswegen brauchen wir auch eine Technik, auch eine gute Technik, also eine qualitativ hochstehende Technik. Zweiter Aspekt, der so ein bisschen überschneidet mit dem ersten, ist so die individuelle und kollektive Selbstentfaltung. Diese basiert natürlich auf Grundbedürfnissen, also wenn ich irgendwie so Grundbedürfnisse oder sagen wir mal ein bestimmtes Set an Bedürfnissen nicht erfüllt habe, dann kann ich mich überhaupt gar nicht erst selbst entfalten, weil ich dann mit was weiß ich, Überlebenskampf oder sowas beschäftigt bin. Und auch, da denke ich, dass die Entfaltung eines Menschen eigentlich den Menschen erst ja, zu sich selbst bringt. Also dass erst ein Mensch, der sich entfalten kann, wirklich ein Mensch ist und vorher eben ja, eine Funktion oder sowas ist. Also, zu dieser Selbstentfaltung gehört wichtig eine umfassende Gewaltfreiheit. Gewalteinsatz gegen Menschen widerspricht Selbstentfaltung, Gewalt soll ja genau das tun, irgendwie etwas verhindern. Der Respekt vor allen Menschen ist natürlich ein wesentlicher Aspekt und dazu gehört natürlich auch die Anerkennung von Grenzen, also von Grenzen, die andere Menschen haben. Gute Konfliktlösungsverfahren, ich habe das Gute mal in Anführungszeichen gesetzt, weil gutes, was ist ein gutes Konfliktlösungsverfahren, kann man natürlich nicht so ad hoc sagen, aber ich denke, gute Konfliktlösungsverfahren sind ein wichtiger Teil für eine kollektive Selbstentfaltung. Konflikte sind was, was ganz normal ist. Wenn das gut funktionieren soll, wenn die Selbstentfaltung gut funktionieren soll, dann brauchen wir Konfliktlösungsverfahren, die gut funktionieren einfach. Und die eben auch auf dieser Basis von Selbstentfaltung funktionieren, wo wesentlich Bedürfnisbefriedigung dazugehört. Ja, und eine Vergrößerung der Handlungsmöglichkeiten. Vergrößerung der Handlungsmöglichkeiten haben, ist ja so das, was wir als Freiheit bezeichnen in Ökonux. Eine Vergrößerung der Handlungsmöglichkeiten haben wir dann halt eine Vergrößerung der Freiheit und damit auch der Möglichkeit zur Selbstentfaltung bedeuten. Alles in allem, denke ich, ist das nicht so richtig spektakulär. Es ist ziemlich klassisch eigentlich, vielleicht ein bisschen eine anarchistische Einfärbung, aber naja, woher kommt man ja auch. Okay, so viel zu emanzipatorischer Vision. Jetzt, wie gesagt, vielleicht ein etwas gewagter Versuch, sich dem Begriff Entfremdung zu nähern. Ich sag mal so, die zentrale Aussage, die ich gern treffen würde, wäre: Entfremdung liegt dann vor, wenn ein Mensch in Bezug auf eine Sache nicht verantwortlich handeln kann. Das muss ich vielleicht mal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Also verantwortliches Handeln und Entfremdung, sage ich, hängt hier eng zusammen. Und auch wichtig, der Bezug auf eine bestimmte Sache. Zum Beispiel könnte die Sache auch Bedürfnisbefriedigung sein. Also wenn ich in Bezug auf eine Bedürfnisbefriedigung nicht verantwortlich handeln kann, dann handle ich entfremdet. So ungefähr möchte ich das einfach mal als Definitionsversuch in den Raum stellen. Die Sache, die hier steht, ist dabei weit gefasst zu verstehen. Es handelt sich nicht nur um irgendwelche materiellen oder Informationssachen, sondern auch um Menschen oder sowas. Auch denen gegenüber kann man Bezug haben, also kann man auch da irgendwie verantwortlich handeln oder eben auch nicht. Okay, wichtiger Begriff, der darin vorkommt, ist natürlich Verantwortung. Was möchte ich unter Verantwortung verstehen? Da möchte ich verstehen, das, was individuell als Verantwortung erkannt wird. Das heißt, stell mir nicht vor, dass man irgendwie sagt, du bist jetzt dafür verantwortlich, aber diejenige Person, der das zugeschrieben wird, sieht das gar nicht so. Sondern es ist wirklich eine Verantwortung, die aus dem Individuum herauskommt. Okay, was bedeutet das natürlich? Dass Entfremdung auch nicht an ein bestimmtes Normensystem gebunden ist. Entfremdung kann man, da der Bezug nicht in der Definition steckt quasi, kann das sich auf alles Mögliche beziehen. Ich sage mal, im Extremfall könnte man auch sagen, auch der KZ-Wächter kann verantwortlich Juden vergasen, sage ich mal, wenn er irgendwie ein Normensystem hat, wo das hinhaut. Also Entfremdung hilft da erstmal nicht. Entfremdung liefert nicht das Normensystem. Das Normensystem würde ich eher versuchen, aus der emanzipatorischen Vision zu holen. Dann kann es natürlich sein, dass verantwortliches Handeln prinzipiell unmöglich sein kann. Und das kann in Fällen der Fall sein, wo es sich um ein verselbstständigtes System handelt. Geldsystem ist sicher so eins, was verselbstständigt einfach läuft. Da kann ich nicht wirklich verantwortlich drin handeln oder nur in Teilbereichen. Ich kann mich höchstens verantwortlich dazu verhalten, indem ich irgendwie mich ausklinke oder irgendwie auf eine ganz bestimmte Art und Weise damit umgehe. Aber das Gesamtsystem an sich ist irgendwie ein Selbstläufer und da ist verantwortliches Handeln nur begrenzt möglich. Unter Domination, also unter bestimmten Machtverhältnissen ist verantwortliches Handeln natürlich auch unmöglich. Wenn ich gezwungen bin, irgendetwas zu tun, dann ist auch da, kann ich auch da nicht verantwortlich handeln. Und und bin da natürlich dann auch entfremdet. Und natürlich können auch innere Grenzen verantwortliches Handeln beschränken. Wenn ich Dinge nicht weiß, dann kann ich, die ich eigentlich vielleicht besser wüsste, wenn ich mich mit irgendetwas beschäftige, dann ist mein verantwortliches Handeln da beschränkt. Wenn ich innere Grenzen habe, bestimmte Dinge zu tun oder zu lassen, dann all das kann verantwortliches Handeln beschränken. Das ist also ein relativ komplexer Begriff. Verantwortliches Handeln, auf jeden Fall kann man festhalten, braucht individuelle Freiheit. Okay, jetzt kommen wir ein bisschen zum Eigentum. Besondere Variante von Entfremdung ein besonderer Zusammenhang ist zwischen Entfremdung und Nutzung. Ist hier deswegen hervorgehoben, weil es hier ums Eigentum gehen soll und Nutzung ist ein wesentlicher Aspekt von Eigentum. Und auch die Nutzung von irgendwelchen Sachen und die Bedürfnisbefriedigung hängen natürlich eng zusammen. Also ich meine, wenn ich, was weiß ich, einen Apfel esse, weil ich zum Beispiel dieses Bedürfnis Hunger oder sowas befriedigen will, um ein ganz einfaches Beispiel zu nehmen, dann nutze ich natürlich irgendwie den Apfel. Oder wenn ich ein Stück Software benutze, dann befriedige ich damit auch ein bestimmtes Bedürfnis. Der Nutzen von Waren, also Dingen, die gegen Geld verkauft werden, der ist, ja, da gibt es zweierlei Nutzen. Einmal gibt es den konkreten Nutzen, in der üblichen Diskussion als Gebrauchswert bezeichnet. Das ist halt der konkrete Nutzen, der aus den stofflichen Eigenschaften des Dings entspringt. Und es gibt halt bei Waren diese zweite Form des Nutzens in der Verwertung, also das, was wir als Wert normalerweise bezeichnen. Dieser Nutzen entspringt bei Waren aus der Warenform eben, und das Problem damit ist, dass dieser Nutzen eben die Bedürfnisbefriedigung, die zum konkreten Nutzen gehört, teilweise in Frage stellt. Also es gibt Waren, die befriedigen einfach nicht irgendwelches Bedürfnis oder nur schlecht oder so. Und es gibt natürlich auch eine ganze Menge Waren nicht, weil eben dieses Verwertungsbedürfnis nicht befriedigt wird. Oder Quatsch, das Verwertungsnutzen nicht befriedigt wird. Was mir wichtig ist, der konkrete Nutzen von irgendwelchen Sachen, der ist im Sinne einer emanzipatorischen Vision der entscheidende Nutzen. Also es ist immer wichtig, wenn ich irgendwie mich über irgendwas unterhalte, was ist der konkrete Nutzen für irgendeine Person, für ein Individuum oder für eine Gruppe oder irgend sowas? Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Und deswegen sind solche entfremdeten Nutzungsarten, wie zum Beispiel der in der Verwertung oder sowas, problematisch, weil es da einen Widerspruch gibt. Ein paar Beispiele für Entfremdung geben und dann bin ich erstmal durch mit dem Begriff. Klar, Geld und Arbeit sind natürlich die Sachen, die einem so als erstes einfallen. Beim Geld geht es eben nicht um konkrete Bedürfnisse, sondern da geht es höchstens indirekt um konkrete Bedürfnisse, sondern bei Geld geht es ums Geld. Arbeit als Gelderwerb ist insofern natürlich auch nichts anderes, also ist natürlich dann auch entfremdet, weil es eben nicht mehr um die konkrete Tätigkeit geht, sondern eben um den Gelderwerb. Bitte? Lohnarbeit, ja. Also ich verwende Arbeit, wie andere Lohnarbeit verwenden. Also das Problem bei diesen Verhältnissen ist, dass Menschen nur noch als Funktion von Interessen auftreten und sich auf diese Weise von sich selbst entfremden. Also ein Mensch, der Lohn arbeitet, tut es eben nicht mehr, weil er eine konkrete Tätigkeit ausführen will, weil die ihn interessiert, sondern weil er Geld dafür kriegen will. In der freien Software sehen wir halt diesen Aspekt der Selbstentfaltung, dass Menschen etwas tun, weil sie das für sich für richtig halten. Hier haben wir es mit einer unentfremdeten Tätigkeit zu tun, während es bei Arbeit, bei Lohnarbeit meinetwegen, sich halt um eine entfremdete Tätigkeit handelt. Und da, wie ich ausgeführt hatte, wird es auf jeden Fall für eine emanzipatorische Vision schwierig. Das kann man auf jeden Fall wohl mal festhalten. Weitere Beispiele für Entfremdung, Machtkämpfe und Konfliktunfähigkeit. Auch hier werden schnell die konkreten Probleme zugunsten eines Machtkampfs vernachlässigt, was den konkreten Problemen sicher nicht gut tut. Das Machtbedürfnis, was in Machtkämpfen drinsteckt, ist natürlich ein eigenes Ding. Das muss auch eigenständig behandelt werden. Und dann ist es auch das, was konkret gerade anliegt, das konkrete Bedürfnis. Auch ein Aspekt, dass Abstraktion Entfremde begünstigt. Abstraktion ist ja was, wo ich von dem konkreten Menschen weggehe. Und dadurch habe ich natürlich schneller den Effekt, dass ich auch von den konkreten Bedürfnissen weggehe. Ich denke, wichtig, wenn man versuchen will, auf Entfremdung zu verzichten, ist Problemangemessenheit und Sachbezogenheit. Und dazu gehört auch, dass man verschiedene Ebenen, die in einer komplexen Situation ja auftreten können, dass die differenziert werden. Eine Abschaffung aller Entfremdungsverhältnisse würde also einerseits eine stärkere Orientierung an Bedürfnissen ermöglichen, und würde andererseits Selbstentfaltung ermöglichen, weil die Menschen eben nicht mehr in irgendwelchen entfremdeten Verhältnissen handeln müssten. Und so gesehen kann man sagen, dass Entfremdung tendenziell einer emanzipatorischen Vision, wie ich sie vorhin definiert habe, widerspricht. Okay. So viel zu diesem, wie gesagt, vielleicht etwas ungewöhnlichen und gewagten Versuch einer Definition zum Eigentum. Folie ist überschrieben mit Eigentum versus Besitz. Beim Eigentum können wir feststellen, dass Eigentum erstmal keine selbstverständliche soziale Praxis ist, sondern Eigentum ist was, was auf einer formalen Ebene in der bürgerlichen Gesellschaft mit Verträgen festgelegt wird und tendenziell deswegen auch mit Gewalt durchgesetzt werden muss. Es kann zwar so sein, dass eine soziale Praxis zu Eigentum wird, indem die formalisiert wird, aber umgekehrt ist es nicht immer möglich. Im Gegensatz dazu steht der Begriff des Besitzes. Ich habe es hier extra mal getrennt, weil das Wort eigentlich schon ganz gut andeutet, um was es geht. Besitz wächst per Definition aus der sozialen Praxis. Das ist das, wo ich drauf sitze, also das, was ich konkret brauche. Was ich auch konkret benutze. Also das ist auch in der sozialen Praxis in der Regel relativ leicht zu sehen, um was es sich da handelt, was bei Eigentum nicht der Fall ist. Besitz kann nicht unbegrenzt sein. Eigentum kann grundsätzlich unbegrenzt sein. Ich kann unbegrenzt formale Regeln aufstellen, wie das ist. Besitz ist das nicht möglich. Ich sag mal, so groß ist kein Hintern, dass das irgendwie auf alles drauf passen würde. Ich denke, ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal zwischen Besitz und Eigentum ist, dass die Legitimität von Eigentum aufgrund der Nutzung erkennbar und nachvollziehbar ist. Eigentum, so die These, die gleich noch ein bisschen näher begründet wird, ist entfremdet bezüglich konkreter Bedürfnisse. Und deswegen braucht es eben auch formale Festlegungen, zumindest sind die konstituierend für Eigentum. Ja. Wenn wir über Eigentum reden, wer vorhin in dem Vortrag war, wird das zum Teil schon kennen, in unserem Einführungsvortrag, wenn wir über Eigentum reden, dann müssen wir auch über Vorkommen, Begrenztheit und Knappheit reden. Eigentum am Überfluss, das macht irgendwie nicht sehr viel Sinn. Besitz dagegen macht viel Sinn. Also ich kann zum Beispiel freie Software zu besitzen, macht sehr viel Sinn. Eigentum daran macht es nur sehr beschränkt. Warum das so ist, werden wir nochmal gleich sehen. Da steht als erstes Vorkommen. Vorkommen ist natürlich ein Begriff, der sich sehr stark auf Rohstoffe bezieht. Und ich möchte jetzt auch mal mich hier stärker mit diesem Begriff auf Rohstoffe beziehen, weil Produkte eigentlich was anderes sind als, was weiß ich, ja, Erdöl oder sonstige Rohstoffe. Dieses Vorkommen ist durch die Natur vorgegeben und weitgehend unveränderbar. Da ist eigentlich nichts dran zu machen. Das ist das, was da ist, so auf einem Planeten zum Beispiel. Und das ist es. So, die Begrenztheit, das ist der Teil am Vorkommen, der den Menschen zur Verfügung steht. Dieser Anteil ist durch technische Mittel veränderbar, indem ich, was weiß ich, beim Vorkommen von Rohstoffen zum Beispiel eben andere Schürftechniken oder sowas einsetze. Und jetzt auch durch politische Entscheidungen veränderbar. Zum Beispiel, indem ich sage, das hier wird jetzt Naturschutzgebiet, da darf kein Rohstoff mehr abgebaut werden oder so. Andere wichtige Kategorie, Produkte, die sind durch Produktionskapazität begrenzt. In gewissem Umfang natürlich auch durch solche Fragen wie Verteilung und so. Aber Produkte sind im Wesentlichen durch Produktionskapazitäten begrenzt. So, der Begriff der Knappheit kam vorhin schon, der ist vor allen Dingen gesellschaftlich bestimmt und er kann auch hergestellt werden. Erdöl beispielsweise ist ein Gut, was nicht immer schon knapp war. Vor der Ölgesellschaft, vor der Autogesellschaft gab es bei Erdöl ein Zeug, was man eigentlich gar nicht brauchen konnte, was Unrat war. Heute basieren ganze Industriezweige darauf. Und heute ist es knapp, wird auch knapp gehalten. Und gerade bei Informationswaren kann man es ganz gut sehen, wie heute Knappheit ganz konkret hergestellt werden muss. Ich sag mal, auch Microsoft-Produkte müssen nicht knapp sein, das zeigen uns die Raubkopierer jeden Tag. Aber da wird Knappheit erzeugt auf formalem Weg. Und ganz wichtig, diese Knappheit dient der Erzielung von entfremdetem Nutzen. Erst wenn ich eine Sache knapp mache, dann kann ich daraus entfremdeten Nutzen, Geldnutzen vor allen Dingen ziehen. Das funktioniert nicht, wenn irgendetwas im Überfluss ist. Wichtig, was vorhin auch schon kam, Knappheit ist irgendwie nicht so was wie Naturgesetz, sondern es ist gesellschaftlich gemacht und deswegen auch gesellschaftlich änderbar. Und freie Software macht uns vor, wie das zum Beispiel mit Software funktionieren könnte oder Informationsgütern allgemein vielleicht. Mir wäre es lieber anschließend, okay? So, dann Eigentum, wozu? Ich meine, wenn man über Eigentum redet und das Ganze in einem politischen Interesse tut, dann muss man sich natürlich fragen, wozu ist Eigentum da? Gut, ich meine, es ist natürlich, wenn ich irgendetwas, ja, wenn mir irgendwas gehört, dann erweitert das meine Handlungsmöglichkeiten, klar. Das ist ein Aspekt, der auch in der emanzipatorischen Vision erhalten bleiben muss, an diesem Konzept Eigentum oder was dem vielleicht nachfolgen könnte. Diese Erweiterung von Handelsmöglichkeiten ist was Positives. Auf der anderen Seite bedeutet Eigentum aber auch, das gerade in der Knappheit schon angedeutet, eine Einschränkung von Handlungsmöglichkeiten. Die muss man unterscheiden. Es gibt da bedürfnisorientierte Einschränkungen. Also wenn ich irgendetwas konsumieren will oder sowas, was dann anschließend weg ist, dann ist diese Einschränkung von Handlungsmöglichkeiten für andere insbesondere durch ein Bedürfnis gedeckt quasi. Oder auch Geheimnisse, um es bei Informationen zu nehmen. Geheimnisse muss ich quasi verknappen oder darf ich anderen nicht weitergeben, weil sonst wäre es kein Geheimnis mehr. Und es gibt halt entfremdete Möglichkeiten der Einschränkung von Handlungsmöglichkeiten. Ich sage mal Kauf oder Lizenzen oder sowas, das ist eigentlich darunter, was ich verstehen möchte, wenn die Nutzung oder Eigentumsübertragung nur unter bestimmten Bedingungen, im Wesentlichen also einem Preis, erfolgt. Und dieser Nutzungsausschluss, der mit Preisen oder Lizenzen halt dann durchlässig gemacht wird quasi, das ist eigentlich der Kern von Eigentum. Und dieser Nutzungsausschluss, dieser Kern von Eigentum, der eignet sich natürlich ganz hervorragend, um Knappheit zu erzeugen. Und wie schon angedeutet, das wird besonders augenfällig bei Informationsgütern, wo diese Verknappung auf der Grund, ja, seitdem wir digitale Kopie und Internet haben, eigentlich sachlich überhaupt gar nicht mehr begründet ist, sondern ausschließlich formal begründet ist. Deswegen muss auch die Musikindustrie beispielsweise halt jetzt ungeheuer viel Gericht bemühen und den Gesetzgeber bemühen, um diese Knappheit irgendwie zu erzwingen. Was auch ein Aspekt ist, dass bei Eigentum das Interesse an der stofflichen Qualität eines Produktes sinkt. Wenn ich ein Produkt herstelle, um es zu verkaufen, dann habe ich vor allem ein Interesse daran, es zu verkaufen. Ob das Produkt dann einen maximalen Qualitätsstandard hat oder nicht, ist mir in dem Moment relativ egal, solange ich es verkaufen kann. Und wie ich sagte, eine hohe Qualität von Bedürfnisbefriedigung sei ein Wert für eine emanzipatorische Vision. Da haben wir hier ein Problem. Also Eigentum, was erzeugt wird, oder Produkte, die erzeugt werden aufgrund von diesem entfremdeten Interesse, wo die stoffliche Qualität leidet, sind dann problematisch. Ich würde mal sagen, dass dieses Entfremdungspotenzial, was in Eigentum steckt, in diesem Begriff Eigentum, dass der ein ganz wichtiges Problem ist. Das müsste man eigentlich knacken. Okay. Dann möchte ich auf diese beiden Arten von Eigentum eingehen. Zunächst zu Eigentum an Informationsgütern. Informationsgüter ist es natürlich so, dass die ein materielles Substrat quasi brauchen, sei es ein Buch, sei es eine CD, ein Gehirn, kann man vielleicht auch sagen, dass das ein materielles Substrat für ein Informationsgut ist. Aber wichtig, dieses materielle Substrat, bitte? Schauen wir nachher. Aber wichtig, dieses materielle Substrat ist nicht das Entscheidende an dem Informationsgut. Augenfällig wird das dadurch, dass es eben kopiert werden kann. Und dann hat es quasi das Substrat gewechselt. Aber der Kern des Informationsguts ist nach wie vor erhalten, auch wenn es inzwischen auf einem anderen materiellen Substrat ist. Und wie schon bemerkt, heute besonders einfach natürlich für digitale Informationen. Diese Kopierbarkeit, die wir heute in der digitalen Form sehen, hat es natürlich immer schon gegeben. Auch klar, auch Bücher wurden früher schon abgeschrieben. Auch klar, gab Kopierstuben dafür. Aber das Informationsgut, also der Kern des Informationsguts, der wird durch eine Verbreitung, durch eine Kopie eigentlich nicht weniger. Der Gehalt der Information wird dadurch nicht weniger, dadurch, dass ich sie kopiere, sondern sie existieren halt ja, zweimal meinetwegen. Und auch Informationsgüter waren natürlich immer wichtig. Auch ein Handwerker braucht irgendwie seine Ausbildung, um das tun zu können, was er dann tun wollte oder tun sollte. Aber heute sind Informationsgüter von entscheidender Bedeutung, von entscheidender oder zumindest von entscheidenderer Bedeutung, als es in früheren Zeiten der Fall war. Weil auf dem aktuellen Produktionsniveau ist ohne Informationsgüter auch eine materielle Produktion gar nicht mehr denkbar. Also wenn wir heute in irgendwie einen Industriebetrieb gehen oder sowas und ich sagte es vorhin schon, wir nehmen die Computer raus, dann gibt es da auch keine materielle Produktion mehr, da steht einfach alles. Und hier ist heute, denke ich, sind wir in einer Zeit, wo das Entscheidende, die entscheidende Frage ist, die früher die nach dem Eigentum an Informationsgütern. Man könnte vielleicht sagen, dass das die Frage nach dem Eigentum an Produktionsmitteln in der modernen Variante ist. Okay. Eine Folie zum geistigen Eigentum in der Geschichte. Geistiges Eigentum ist eigentlich eine relativ junge Angelegenheit. Also es hat über lange Zeiten so einen Begriff wie geistiges Eigentum gar nicht gegeben. Sieht man zum Beispiel daran, dass man Künstler heute nicht mehr ausmachen kann, die vor dem Mittelalter so ungefähr irgendwelche Kunstwerke geschaffen haben. Geht oft gar nicht, weil es nicht bekannt ist. Ein Hinweis darauf, dass geistiges Eigentum damals keine große Rolle gespielt hat, wenn überhaupt. Und man kann zeigen, dass dieser Begriff des geistigen Eigentums, dieser Begriff des Eigentums an Informationsgütern eigentlich mit der Verwertbarkeit erst entstanden ist. Und diese Verwertbarkeit von Informationsgütern, die entstand dadurch, dass man sie an ein bestimmtes materielles Produkt, an ein Buch zum Beispiel, binden konnte, das man anschließend verkaufen konnte. Und auch damals, oder eigentlich immer schon, hatte die Verwertbarkeit als Feind die Möglichkeit des Kopierens. Also das Problem, was heute zum Beispiel die Musikindustrie hat, das hat es eigentlich schon immer gegeben. Aber wir sind heute in dem Zustand, wo die Technik so weit entwickelt ist, dass heute eben der Qualitätsverlust beim Kopieren nicht mehr auftritt durch die digitale Kopie. Und so ist das Problem sehr groß geworden, sage ich mal, dass es schon immer gab. Verlage beispielsweise, also die geistiges Eigentum auf ein materielles Substrat bringen, die sind daran natürlich sehr interessiert, weil die verdienen ihre Brötchen quasi damit, dass sie dieses materielle Substrat herstellen und verkaufen. Die Produzenten des geistigen Eigentums sind eigentlich nicht so sehr daran interessiert, weil die wollen ja was unter die Leute bringen oft und Eigentum in der Form, dass es dann halt zur Verknappung führt, ist nicht unbedingt in deren Interesse. In der Wissenschaft kann man es ganz besonders gut sehen. Deswegen würde ich folgern, dass geistiges Eigentum eben genau der Entfremdung entspringt. Und heute eigentlich, und der konkrete Nutzen von der geistigen Leistung, der ist eigentlich ganz unabhängig davon, welche Eigentumsform das hat. Okay, wie ist das mit dem geistigen Eigentum heute? Computer sind nichts anderes als Maschinen, die Informationsgüter verarbeiten. Die machen eigentlich sonst gar nichts anderes. Und das Kopieren, was ich gesagt habe, dass das Problem sei für die Verknappung von Informationsgütern, das geht hier bis in die Hardware rein, also bis auf die Transistorebene, bis auf die Gatterebene, wo Kopien quasi hergestellt werden von Informationsgütern. Ich denke, Kopieren heute, die universellen Kopiermöglichkeiten in jedem Haushalt gibt es natürlich heute auch. Also wo ein Computer steht, das ist ja in nicht wenigen Haushalten mittlerweile der Fall, hat jeder diese Kopiermöglichkeit. Und deswegen würde ich denken, dass Kopieren verbieten heute eigentlich eine aussichtslose Geschichte geworden ist, wenn wir nicht irgendwie einen Polizeistaat oder so haben wollen. Und ich denke, dass dieses alte Regime versus, also dieses alte Eigentumsregime, was auf Verknappung auch von Informationsgütern beruht, dass das mit den neuen Möglichkeiten immer stärker in Konflikt tritt. Wir können das sehen bei der Musikindustrie, die Hörerinnen, die das gar nicht gut finden, dass ihre Hörerinnen ganz selbstverantwortlich da sich irgendwie Kopien ziehen. Napster, Stichwort. Die Filmindustrie wird sicher bald folgen. Die haben auch schon gemerkt, dass mittlerweile auch Filme großflächig im Internet verbreitet werden. Die Verlage gegen die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Es gibt inzwischen Bewegungen unter Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die von den Verlagen teilweise verlangen, dass die Sachen nach 6 Monaten freigegeben werden, die in irgendwelchen Magazinen erscheinen. Es gibt mehrere Initiativen, die sagen, wir legen unsere Preprints einfach auf einen Server im Internet, da kann sie jeder haben. Es gibt Bemühungen, das Peer Review, was in den Magazinen, was ein Magazin eigentlich zum Magazin macht, das eben auf einer selbstorganisierten Basis zu machen. Und die Verlage finden das irgendwie alle nicht so richtig toll, was klar ist, weil es entzieht denen quasi die Grundlage für die Verwertung. Aber hier tut sich auch ein Konflikt auf zwischen dem alten Regime und den neuen Möglichkeiten. Aber auch zum Beispiel die Pharmaindustrie und gegen die Patienten und Patientinnen. Die Pharmaindustrie hat natürlich ein heftiges Interesse daran, dass die Medikamente, die sie entwickelt hat, nicht einfach irgendwo als Generika auf der Welt so verbreitet werden, ohne dass sie da irgendwas davon haben. Die Patientinnen haben natürlich ein ganz großes Interesse daran. Auch hier bildet sich in gewisser Weise ein Konflikt zwischen dem alten Verknappungsregime und den neuen Möglichkeiten, die wir heute haben. Natürlich auch, wieder zu der Software zurückzukommen, proprietäre Softwareproduzenten gegen die Raubkopierer und Raubkopiererinnen. Die haben, ja, Microsoft exerziert es täglich vor, auch hier liegt ein heftiger Konflikt vor. Allgemein kann man sagen, dass die Vermarkterinnen versus die Produzentinnen und auch versus die Konsumentinnen hier stehen. Die Frage, die sich meines Erachtens heute stellt, kann geistige Leistung eigentlich dauerhaft eine Ware bleiben? Okay, freie Software und geistiges Eigentum. Das Copyleft, die GPL, wendet eigentlich das Eigentumsregime gegen sich selbst, indem sie eben per Eigentumsregime verhindert, dass Verknappung stattfindet, indem die Lizenz eben so gebaut ist, dass es funktioniert. Und die freie Software zeigt ganz spannende Sachen. Ohne diesen Verknappungsaspekt, den wir bei anderen Informationsgütern haben, die eben verkauft werden, als Waren verkauft werden, ohne diesen Verknappungsaspekt blühen Informationsgüter auf. Also ich denke, das ist einer der wesentlichen Gründe, warum freie Software so erfolgreich ist. Entfremdete Anreize, auch das zeigt freie Software, sind überflüssig, um nützliche Dinge zu tun, um geistiges Eigentum zu produzieren. Motivation, um hochqualitative Produkte zu erzeugen, ist durch entfremdete Anreize wie Geld oder so, es gibt Untersuchungen dazu, wird dadurch sogar eher gestört. Freie Software zeigt auch, der Nutzen für viele ohne dieses Eigentumsregime ist dennoch sehr hoch. Freie Software können ganz viele Leute nutzen. Und es bietet unter anderem, jetzt speziell unter dem Bildungsaspekt gesehen, bietet es halt die Möglichkeit, einfach zu gucken, wie machen andere das, wie lösen andere ihre Programmierprobleme. Und natürlich auch der Nutzen für Einzelne ist sehr hoch. Die Produktqualität, denke ich, auch das zeigt freie Software, ist höher, als wenn diese Software unter entfremdeten, verknappten Bedingungen hergestellt wird. Die logische Forderung wäre eigentlich, nieder mit dem geistigen Eigentum. Wobei hier es ein besonders bekanntes Konfliktfeld zwischen verschiedenen Gruppen von Kapital gibt. Also IBM, die freie Software sehr unterstützen, und Microsoft als andere Kapitalgruppe mögen vielleicht ein Beispiel sein. Okay. Eigentum und Automatisierung, auch das interessantes Begriffspaar. Und den Replikator aus Star Trek, den gibt es leider noch nicht. Ist eigentlich schade, wäre eigentlich klasse, wenn wir den schon hätten. Bitte? Ja, der repliziert Gegenstände, der produziert quasi beliebige Gegenstände, so ungefähr. Ja. Wenn wir den hätten, diesen Replikator, dann würde die Produktion materieller Güter der von Informationsgütern noch ähnlicher werden. Gut, haben wir noch nicht. Aber die Automatisierung schreitet ziemlich schnell voran. Ich habe da jetzt mal einen Grinsen dran gemacht, weil das im Sinne einer emanzipatorischen Vision eigentlich eine sehr positive Entwicklung ist. Ich meine, wir kennen CNC-Maschinen, kennen wir schon lange, Industrieroboter, aktuelle Entwicklungen, Fabber, solche Dinge, wo die Automatisierung sehr schnell vorwärts geht. Und bei Fabbern insbesondere kann man sagen, also da kann man sehr deutlich sehen, wie aus digitalen Daten wirklich materielle Güter materialisieren quasi. Fabber sind Maschinen, die mit verschiedenen Techniken dreidimensionale Gegenstände herstellen. Die kriegen praktisch, wie soll man sagen, die kriegen praktisch eine CAD-Zeichnung, also die Daten, wie es aussehen soll, und dann produzieren die das. Also da gibt es zum Beispiel Techniken mit Pulvern, die dann mit Laser gesintert werden und so. Ich bin selber kein Maschinenbauer, kenne mich da nicht so gut aus. Aber auf jeden Fall, entscheidend ist, wie gesagt, dieser Materialisationsaspekt, wo aus diesen 3D-Daten, die als digitale Daten vorliegen, Dinge materialisiert werden. Eine Folge dieser Automatisierung, dieser schnell voranschreitenden Automatisierung, ist, dass materielle Güter natürlich immer weniger Arbeit, Lohnarbeit, aber auch insgesamt Tätigkeit brauchen, um hergestellt zu werden. Das ist ja eigentlich ziemlich gut. Also es hört sich so mitten im Kapitalismus vielleicht ein bisschen schwer verständlich an, aber eigentlich ist das ja unter emanzipatorischen Bedingungen gesehen eine gute Sache, weil wenn ich weniger Notwendigkeit habe, um irgendwas herzustellen, dann habe ich eben mehr Raum, um meiner Selbstentfaltung nachzugehen. Das ist ja eigentlich eine sehr wünschenswerte Sache. Und auch wichtig in der industriellen Ära war die Verfügbarkeit von Arbeitskraft oder von billiger Arbeitskraft ein ganz zentraler Aspekt des gesamten Gesellschaftssystems. Das gerät langsam aus dem Fokus. Also, dass das verschiedene Friktionen gibt, das sieht man ja heutzutage auch gut. Die Lösung dafür ist, denke ich, im Kapitalismus irgendwie nicht mehr sichtbar. Heute braucht man immer weniger. Also, ja, aber also es gab Zeiten, da war das ein zentrales Problem vom Kapitalismus. Also ich meine, bitte? Gibt da verschiedene Aspekte, ist wahr. Automatisierung für Privatpersonen habe ich mit Fragezeichen hingeschrieben. Es wäre natürlich, ja, wie könnte sowas denn aussehen? Kann man sich vielleicht vorstellen, dass es irgendwie so eine Farm von Fabbern oder vielleicht Industrierobotern gibt oder sowas, die in der lokalen Community zur Verfügung stehen, in der Gemeinde oder sowas, wo die Menschen, die da leben, die Dinge herstellen, die sie brauchen. Ziehen die Daten aus dem Internet, die Konstruktionsdaten quasi, und bauen sich das da vor Ort? Weiß ich nicht, vielleicht kann man sich sowas vorstellen. Freie Baupläne und Fabber, jedenfalls könnte man sagen, daraus entstehen, könnten selbst entfaltete materielle Produkte. entstehen. Und eine emanzipatorische Vision braucht, denke ich, Automatisierung aus den genannten Gründen. Okay. Ich denke, ich sollte auch kurz darauf eingehen, wie freie Software und materielles Eigentum zusammenhängt. Es gibt natürlich auch ein materielles Substrat freier Software. Früher waren das oft Computer, die an Universitäten standen, von Studenten und Studentinnen genutzt werden konnten. Heute sind es, denke ich, in der Regel Privatcomputer, die Leute zu Hause stehen haben. Und auch das Internet hat natürlich einen erheblichen materiellen Anteil, der für freie Software, da das Internet für freie Software eine große Rolle spielt, ist auch das ein Teil des Substrats. Freie Software hat auf der anderen Seite recht niedrige Hardwareanforderungen. Mein einer Rechner, der ist jetzt 8 Jahre alt, der läuft heute zum Beispiel unter Linux als Internet Gateway. 8 Jahre alte Rechner unter Windows sind irgendwie schwer zu erleben, weil es die einfach nicht gibt. Ich denke, dass bei freier Software das materielle Eigentum nicht wirklich entscheidend ist. Einerseits zeigt das, wie sich hier das Zentrum der Produktion auf die Produktion von Informationen verschiebt. Andererseits denke ich, ist das natürlich auch ein Anteil, wo diese Keimförmigkeit herkommt. Wenn ich für so eine Keimform riesige materielles Eigentum bräuchte, Verfügbarkeit über materielle Mittel, um die herzustellen, dann könnte es, glaube ich, schlecht Keimform sein, weil auf diesem eben auch das alte Modell beruht, auf diesem Eigentum auch an materiellen Dingen. Okay, ich bin fast durch. Was tun? Ja, da gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Gattungmöglichkeit ist, das eigene Handeln zu befreien. Befreiung selbst hergestellter Informationsgüter, Texte, Software natürlich, beliebige Inhalte, Musik, Bilder, all das, was jemand selbst herstellt, ist natürlich auch als befreites Informationsgut, also nicht unter Knappheitsbedingungen, denkbar. Vielleicht kann man sich sowas vorstellen wie die Nutzung aufgegebener Produktionsmittel, also Produktionsmittel, die im Kapital nicht mehr verwendet werden, weil der Verwertungsaspekt nicht mehr funktioniert, weiß ich nicht, da diese Produktionsmittel sehr stark auf die Verwertung orientiert sind und das natürlich in den Produktionsmitteln selbst vorkommt. Vielleicht kann man sich da die eine oder andere kreative Lösung denken. Auf jeden Fall, wichtig ist, der individuelle Einstieg ist vor allen Dingen über die Befreiung selbst hergestellter Informationsgüter möglich. Und es gibt auch politische Handlungsmöglichkeiten. Klar, das Eigentum an Informationsgütern abschaffen wäre natürlich eine sehr heftige Forderung, wird wahrscheinlich noch ein Weilchen dauern, bis wir die irgendwo sehen werden. Aber vielleicht wäre ein Zwischenschritt, dass öffentlich geförderte Informationsgüter, wie sie an Universitäten beispielsweise täglich anfallen, die eben frei zu machen, dass die frei zur Verfügung stehen. Eine Grundsicherung für alle, ohne jetzt auf eine Grundsicherungsdebatte einsteigen zu wollen, Grundsicherung für alle wäre eine Möglichkeit, dass Leute selbstentfaltet sagen können, wir tun etwas, was anderen zur Verfügung steht, schafft Freiraum für Tätigkeiten, die unabhängig teilweise unabhängig von Eigentum sind. Also auch hier würde ich sagen, das Eigentum ist, der Einstieg ist politisch möglich. Okay, das war's, was mir dazu eingefallen ist. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Bevor jetzt Fragen kommen, bräuchte ich einen Stift, ich habe nämlich keinen Einsteckmikrofon. Okay. Wo ist denn Ruby hier? Ja, mach mal bitte. sammle ein bisschen, okay? Ich sammle ein bisschen.
Was kann man tun, wenn man sich selbst entfalten möchte, aber kein Produzent von freier Software ist?
Ich hatte nur einen spontan fangenden Schluss des Vortrags, sehr schön, dass der also mit dieser Grundsicherungsverordnung endet, das scheint ja durch den Fall modern zu sein. Wir haben damals bei den Erwerbslosenprotesten immer sehr darauf Wert gelegt, dass auch dazu gesagt wird, dass es eine gewisse Höhe hat. Die zweite ist des gesellschaftlichen Durchschnittseinkommens. Das waren damals nur 1.500 DM damals noch plus Warenmiete. Das ist ganz wichtig, das ist schon ganz wichtig, dass man bei der Grundsicherungsverordnung immer einfach eine klare Ansage macht, in welcher Höhe das gegeben wird.
Materielle Voraussetzungen für freie Software sind nicht so entscheidend.
Ja, da hat sich jeder schon eine Frage gestellt, das ist so von dem Hintergrund der Aussage, dass ich weiß nicht, wie viel Prozent der Menschheit informiert hat, geschweige denn jemals auf dem Kunde sind, geschweige denn jemals die Möglichkeit haben wird, in ihrem Leben ins Internet zu gehen, ob das tatsächlich so ist. Das ist doch ein bisschen von der Wander ist, dass wir hier selbstverständlich annehmen. Und das andere war so ein bisschen die Herleitung des Schlusses, den ich sehr toll finde, also die kritische Position gegenüber Eigentum an Informationsgeber. So ein bisschen diese pädagogische Message immer die Leute dort abholen, wo sie sich befinden. Das finde ich auch interessant. Mein ähnlicher Versuch, ich sage mal, über eher liberalen Theoriegesichtspunkten herzuleiten, sprich was Effizienz und was solche Dinge anbelangt. Weil, also ich persönlich denke, aus meinem Umfeld, der die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass sowas auch zu großen Teilen schlicht auf ein Unverständnis stößt. Wenn man auch dieses Sprachspiel der Menschen trifft, dann Denken der Menschen finden und die Argumenten eigentlich mehr werden, wenn sie lernen sollen.
Ich mache erstmal ein Päckchen. Handlungsmöglichkeiten ohne. Bitte? Handlungsmöglichkeiten ohne Software erzeugen. Also, wenn ich irgendwie nicht Software schreiben kann oder sowas, was kann ich denn dann tun? Also, ich sag mal, wenn es um Informationsgüter dreht, wäre halt eine Voraussetzung in der Tat, dass wir digitalisierbar sind. Ist heute relativ viel, sage ich mal. Und wenn du da irgendwie was tust, dann besteht grundsätzlich die Möglichkeit zu sagen, also ich stelle das irgendwie selbst, sodass wir alle nutzen können, mach es vielleicht irgendwie kommentierbar oder so, also kann man sich sehr viele Formen überlegen. Muss nicht unbedingt Software sein. Und es gibt dafür auch, es gibt für vieles, gibt es auch schon Möglichkeiten, wo man sich einbringen kann. Beispiel freie Enzyklopädien im Web, wo also im Web einfach Wissen gesammelt wird, so wie das früher in Enzyklopädien der Fall war, das, was man sich grundsätzlich daran teilen kann. Also ich denke, da gibt es Möglichkeiten, auch wenn man nicht Software programmieren kann. Da wird es schwierig. Ich weiß nicht, ob man die Abschaffung fordern muss. Ich denke, sie wird es schon alleine einstellen. Aber ich wäre vielleicht ein bisschen optimistisch. Aber, immer nachdenken. Ich denke, dass der Anteil heute von Leuten, die mit Informationen arbeiten, schon sehr hoch ist.
Insofern.
Gut, da müsste man mal die entsprechenden Untersuchungen machen. Aber du weißt, wie du mauerst. Dann wäre es zum Beispiel eine Möglichkeit, dieses Wissen zu befreien. Dieses Wissen über das Mauern im Internet zu befreien und vielleicht bessere Ideen zu haben. Es gab ein paar Fragen, die möchte ich ja beantworten. Noch kurz dazu ein Beispiel, was mir mittlerweile eingefallen ist, was er glaube ich gar nicht so, was auch glaube ich nicht so real existiert. Wenn Leute zum Beispiel aus Datenbautätigkeit oder sowas einfach einen Überfluss haben, diesen Überfluss eben nicht auf dem Markt zu verkaufen, was in der Regel auch eher unpraktikabel ist, sondern einfach in der Nachbarschaft zu verteilen. Solche Dinge wären auch Möglichkeiten, wo man einfach eigentlich tun kann. Ich möchte aber noch zu den anderen, erstmal kurz zu den anderen Fragestellungen nehmen. Grundsicherung, ja, gut, jetzt vielleicht nicht hinschreiben.
Das war nur eine spontane Frage, das kommt auch nicht. Allerhöchstens, wie das ein bisschen angebunden ist.
Grundsicherung, ich sag mal, Grundsicherung, was ich an Grundsicherung spannend finde, es hat diesen Aspekt von Abkopplung. Da wird das konkrete Leben wird von diesem Zwang zum Gelderwerb abgekoppelt tendenziell. Das finde ich spannend daran. Ob das real irgendwann mal politisch durchsetzbar ist, da bin ich sehr skeptisch. Deswegen ja, engagiere ich mich da auch nicht. Aber es wäre auch, wenn man das unter, sage ich mal, unter dem Blickwinkel betrachtet, den ich versucht habe vorzustellen, wäre es eben eine Möglichkeit, da Zeit vor allen Dingen zu haben und auch Energie zu haben, um solche Befreitätigkeiten einfach nachzuführen. Da hatte ich mir aufgeschrieben, dritte Weltproblematik. Ja, ist auch ein Einwand, der häufig kommt, ist natürlich wahr. Also es gibt natürlich, ich schätze, so 2/3 der Menschheit oder vielleicht sogar 80% der Menschheit, die nicht am Internet hängen, klar, und die wahrscheinlich auch niemals das tun werden. Ich würde sagen, ja, es gibt Ungleichzeitigkeiten. Also in den entwickelten Industriestaaten gibt es diese Möglichkeiten, die es in den Drittweltstaaten nicht gibt. Wie da genau die Lösung aussieht, weiß ich momentan auch nicht. Also so gesehen ist das vielleicht keine Strategie für Chiapas oder so. Das kann ich mir schon vorstellen. Wäre aber vielleicht eine wichtige Sache für uns und auch für ein besseres Leben für uns. Liberale Überlegungseffizienz habe ich mir auch geschrieben, hatten das gesagt. Ach, das war auch warm. Finde ich auch sehr spannend, weil es gibt, ich glaube, wir haben es auch auf der Konferenz, ich glaube, der Shin Lewine wird dazu ein bisschen was erzählen, dass die Betriebswirtschaftler, Volkswirtschaftler hingehen, die Soziologen teilweise hingehen und sich dieses phänomenfreie Software angucken, was überhaupt nicht in ihr Weltbild passt. Und feststellen, oh, da kommen ja klasse Sachen bei raus. Also wenn man offen genug ist, das anzuerkennen, dann stellen sich natürlich spannende Fragen. Es gibt, ich denke, also soweit ich das mitbekommen habe, gibt es zu dem Sektor erste Untersuchungen, aber die haben natürlich auch eher einen schweren Stand, weil sie halt da ja, was untersuchen, was so die Grundfesten irgendwie angreift. Ich denke, da muss man die Entwicklung noch ein bisschen abwarten. Also, aber wir sehen das teilweise natürlich auch. Okay, das war's. Ja.
Ja, man denkt da natürlich euch groß, was du erzählt hast, und alles aufgezeigt, aber die Euphorie bezieht sich ja eigentlich eher auf Teile, die sozusagen das Neue erfüllt werden, und da ist das Einzige, das Neue geschaffen wird. Das ist aber ein bisschen lächerlich, aber das darf auch neuer Sinn, wie man sich verletzt, dass wir jetzt bei geistigem Eigentum das quasi Also der Begriff der Grundsicherung, ich weiß nicht, wie politisch das hier wert oder wie wichtig das Beispiel ist, aber der ist natürlich ein ganz zentraler, auf den man da wahnsinnig der Attack für betriebe Gedanken, insbesondere in der Arbeitsgruppe der Grundsicherung, die also das klingt so ein bisschen nach Bürgergeld oder Grenzgeld oder weiß ich gar nicht, aber da gibt es ja auch dann Hilfsleute, mit denen
befreit, was schon proprietär ist. Also ich sage mal, Patente wären so das Stichwort. Ich sag mal, in der freien Software haben wir oft das Phänomen, dass Dinge, die es proprietär gibt, parallel nochmal entwickelt werden. Also KDE ist vielleicht das bekannteste Beispiel als Remake von Windows, inklusive der negativen Eigenschaften, habe ich manchmal das Gefühl, aber ich denke, das kann an vielen Stellen im Weg sein. Man kann sagen, also es wird eine parallele Entwicklung gemacht, die einfach unter, ja, unter GPL steht zum Beispiel und die dasselbe leistet wie Patentierung oder so. Das wird wahrscheinlich nicht in allen Fällen gehen. Das ist in der Tat ein Problem. Also gerade zum Beispiel Leute, die im freien Hardware-Design sind, haben das Problem, dass das ein Gebiet ist, was von Patenten so wimmelt. Wo man also wirklich die trivialsten Ideen, die man da auf dem Sektor haben kann, wo da sofort ein Patent drauf ist, wo du sofort eine Patentverletzung machst, wenn du das irgendwie in den freien Entwurf einbauen willst, da gibt es schon erhebliche Probleme. Also Patentrezept, und so sozusagen, habe ich da jetzt auch nicht. würde dann vielleicht in diesem allgemeinen Abschaffung von Eigentum und Informationsgut einfach mit erledigen. Zu diesem längeren Beitrag hatte ich mir aufgeschrieben, inwieweit herrscht dieses 1% Eigentümer, inwieweit kann man gegen die was machen. Auch da finde ich freie Software ein sehr spannendes Phänomen, weil da sind es eben nicht dieses 1%, was machen. Dieses 1% kann es auch nicht verhindern. Microsoft kann nicht verhindern, dass freie Software existiert. Microsoft kann vielleicht verhindern, dass Microsoft-Produkte raubkopiert werden. Aber sie können nicht verhindern, dass freie Software entsteht. Und Microsoft ist eine der reichsten Firmen der Welt. Also ich meine, da machen sich ja sehr deutlich zu dem 1%, beziehungsweise Bill Gates. Insofern sehe ich da schon eine gewisse Hoffnung, dass es ja mit diesen neuen Modellen von Produktivkraft die Möglichkeit gibt, eben quasi an den bestehenden vorbei was hinzukriegen. Freie Software, denke ich, ist ein ganz gutes Beispiel dafür. Zu Solidarwirtschaft kann ich nicht so schrecklich viel sagen, da kenne ich mich so gut aus. Es gibt natürlich viele verschiedene Modelle, klar. Genossenschaften kann man sich ja auch erwähnen, die da mit reingehören. Ein zentrales Problem, was ich damit habe, die sind alle letztlich geldbasiert. Die funktionieren alle auf der Basis Geld. Ja, was man genau davon übernehmen kann und was nicht, ist, denke ich, eine offene Frage. Das müssen wir mal genauer diskutieren. Aber diese Geldform finde ich auf jeden Fall schwierig an diesen solidarwirtschaftlichen Ansätzen. Es hängt zusammen. Ich meine, klar, die bewegen sich natürlich auf dem Markt und insofern, klar, sind sie natürlich gezwungen, auch mit Geld umzugehen, klar. Darum kann man es natürlich auch sehen. Du meintest auch, man müsste mehr privat wegen versus Gemeineigentum setzen. Ja, also ich denke, das ist eine Achse, die man auch gerne nochmal drüber nachdenken kann. Stand hier jetzt nicht so im Fokus. Also man kann sich auch überlegen, wie ist das mit der freien Software? Ist das nicht eigentlich Gemeineigentum? Ist das nicht ein globales Gemeineigentum von allen Menschen auf diesem Planeten oder so? Oder zumindest den
Internetzugang? Wenn man jemanden ausschließt, dann ist Eigentum bei dem Eigentum als Sinn dann gehört.
Ja.
Nutzung hat nicht so viel zu tun, sondern Eigentum, ja. Nutzungsausschluss hat.
Das hatte ich sogar selbst erwähnt. Okay.
Genau. Also ich würde jetzt gerne mal zu deiner, was du als deine zentrale These wahrnehmen, ist der, man müsste da dran gehen, also zu arbeiten an der Abschaffung des Eigentums an Informationsgütern. Ich halte diese These für noch etwas schwach. Ich würde da zwei Sachen anführen. Erstmal, ich mache das so hin und wieder, ich setze so verschiedenes Wissen und Informationen frei, ich arbeite mit Wikipedia mit, zu mal. Macht das auch mit ein paar anderen Sachen, die ich geschrieben habe oder so. Das fällt aber kaum noch ins Gewicht. Also du schreibst viele Internetgruppen, wirst du aber wahrscheinlich kaum was von dir kennen, obwohl wir sozusagen im Netz vermutlich relativ eng beieinander sind. Also die Frage ist tatsächlich, ich denke, das Wissensaustausch, sowas, was wir jetzt hier tun, ist was anderes als Informationskopieren ins Internet. Also ich frage mich, was da Freisetzen von Informationen noch bringt. So, jetzt habe ich jetzt etwas, das ist ein persönlicher Einwand, von aus der persönlichen Erfahrung raus. Ich habe aber auch mitbekommen, ich habe so Anfang der, in den 80ern, Mitte der 80er, im Forschungsinstitut gearbeitet, und als wir Textverarbeitung einführten. Da weiß ich, da gab es bei Not Perfect 3.1 oder was ziemliche Probleme mit so einem kleinen technischen Kopierschutz auf der Diskette dabei. Da war irgendwie so ein Sektorfehler und irgendwie sowas drin. Um das ganz kurz zu machen, meine Behauptung ist, Microsoft und Not Perfect Corporation damals haben weiter auf das Label draufgeschrieben, Copyright, das dürft ihr nicht kopieren, wenn ihr und so weiter, haben aber de facto das Eigentum an dieser Information, dieser digitalen Information aufgegeben, um den Markt zu erobern. Sie haben nämlich genau das getan. Sie haben de facto, die Jure haben sie gesagt, haben sie bei dem Copyright aufgeschrieben, Und de facto haben sie es abgegeben, um den Markt Platz zu machen. Und Gates hat sich damit durchgesetzt. Insofern hast du recht. Gates hat sich, und das ist wichtig in der Diskussion mit dabei zu behalten, dass das ein bisschen schwieriger ist. Der hat seine Informationen freigesetzt, um jetzt im Nachhinein mit XP wieder anzufangen, technisch jetzt den Profit damit zu machen. Das ist meiner Meinung nach zu kompliziert. Deswegen ist diese These von dem, also auch Information als Gut, das halte ich für eine schwierige, das für eine wackelige Angelegenheit.
Punkt war, was bringt das Freisetzen von Informationen, sage ich mal. Ist ein interessanter Aspekt. Ich denke, wir sind mit dem Internet in einer Situation, wo wir plötzlich nicht nur ungeheuer viele potenzielle Produzenten haben, sondern auch dieses Angebot wahrnehmen können. Also früher haben vielleicht auch Leute, was weiß ich, Gedichte geschrieben oder sonst irgendwas getan, Musik gemacht oder sowas. Das war früher alles nicht wahrnehmbar, weil das war irgendwie zu Hause oder meinetwegen noch im Konzertsaal oder sowas. Aber darüber hinaus war es nicht wahrnehmbar. Heute ist es so, dass das jeder irgendwie quasi ja, ins Internet bringen kann und damit steht es zur Verfügung. Auch in ganz unterschiedlichen Qualitätsstufen, ganz ohne Zweifel. Also es gibt auch freie Software, die schlecht ist. Ja? Das ist ganz ohne Zweifel. Aber ich denke, was wir hier bräuchten, wäre das, was so klassische Institutionen wie Verlage und sowas tun, Filter. Man braucht Filter, die das, was gut ist, zusammenfassen und das, was weniger gut ist, nach irgendwelchen Kriterien weglassen. Ja? Ich meine, man kann sich ja vorstellen, dass es verschiedene Filter gibt. Also, da das Material grundsätzlich eins zur Verfügung steht, kann man sich ja problemlos vorstellen, dass es mehrere Filter gibt, die unter verschiedenen Gesichtspunkten filtern. Also Menschen meine ich hier. Ja, stimmt, bei Weblogs gibt es das zum Beispiel schon. Da gibt es die Möglichkeit zu sagen, ich fand den Beitrag gut oder ich fand den Beitrag schlecht. Und dann kriegen Leute das, was man da Karma nennt, das ist vielleicht ein bisschen unglücklicher Begriff, aber die Leute kriegen dann quasi ein Rating, an dem andere sehen können, naja, der ist auch gut bewertet worden, der ist auch schlecht bewertet worden. Da gibt es in gewisser Weise schon so...
Das könnte man miteinander verknüpfen. Wenn der eine das gut bewertet, dann ist das wahrscheinlich seine Punkt, das muss ich mir auch mal anknüpfen. Wenn der das anknüpft, dann sagt er, das will ich gar nicht
sehen. Ja, so läuft es auch. Genauso läuft es auch. Also. Aber ich denke, das wäre so eine Antwort darauf, dass wir diese Informationsflut haben. Wir brauchen einfach Filter und ich sehe momentan nicht, warum die nicht auch selbst organisiert laufen können. Also, selbst entfaltet auch, ja. Ja, ich meine, das ist natürlich eine Arbeit, klar, mit Anstrengung verbunden. Okay, Microsoft und... Ja, oder Microsoft früher, sage ich mal, kann das nur unterstreichen, was du gesagt hast. Ich denke auch, dass Microsoft früher ganz, naja, mehr oder weniger gezielt darauf gesetzt hat, dass sich eben durch Raubkopien das Zeug verbreitet. Und dass das auch ein wesentlicher Anteil dazu war, dass sie diese Marktstellung bekommen haben, ganz klar. Und die haben damals sicher auch viel weniger aggressiv Copyright-Verletzungen verfolgt, als sie das heute tun. Bitte?
Ich habe es ja auch.
Ja. Wahrscheinlich hast du nie ein Microsoft-Produkt gekauft, deswegen eine hohe Chance besteht, dass du nie Post von Microsoft...
Immer nur eine Kopie von deinem
Nee, aber deswegen haben sie das Copyright aber nicht aufgegeben. Sie haben es nicht... Sie haben es nicht eingefordert, aber sie haben es deswegen noch nicht aufgegeben. Also ich finde, da ist schon noch ein Unterschied. Dann war der Punkt von wegen Besitz oder Verfügbarkeit. Jo. Also ich hatte auch Verfügbarkeit, glaube ich, irgendwo stehen auf dem Folien. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber Handlungsmöglichkeiten heißt natürlich auch verfügbar. Also es muss etwas verfügbar sein. Kann man darüber nachdenken, ob man da, ob Verfügbarkeit vielleicht der bessere Begriff ist. Also insbesondere, weil der nicht so eine Person ja, Rechte sind ja nur eine bestimmte Form von Verfügbarkeit oder eben nicht Verfügbarkeit. Aber ich finde dein Einwand, also das ist, ist ein Aspekt, den man mal näher überlegen müsste. In der Tat. Und dann, ja, dann kam so ein bisschen der Einwand, der bei uns unter dem Begriff, also bei uns Ökonomen unter dem Begriff Brötchenfrage diskutiert wird. Woher kommen die Brötchen? An der Stelle kann ich nur sagen, auch heute schon ist gerade die Produktion von Brötchen und anderen Backwaren erheblich industrieller Prozess. Also wenn du nicht gerade irgendwie eine ausgefallene Bäckerei gehst oder sowas, dann kriegst du im Allgemeinen Ware, die in der Fabrik hergestellt worden ist, also im Industriebetrieb hergestellt worden ist. Und klar, das muss natürlich gedeckt sein. Das ist völlig unzweifelhaft. Aber ich denke, dass die Produktion da eben, ja, wie ich sagen, dass hier auch die Automatisierung auch noch weiterschreitet und dass die Brötchenfrage heute und eigentlich schon lange nicht mehr die zentrale Frage ist. Weil heute, die Leute sagen zwar, dass sie ihre Brötchen verdienen, aber das ist natürlich Quatsch, sie verdienen Geld. Und ja, um Brötchen und vieles andere zu kaufen. Ich glaube, der Anteil an Brötchen ist an dem, was sie verdienen, wirklich der allerkleinste.
Also,
also, ich will ja nicht sagen, dass man die nicht braucht. Was meine These ist, dass die nicht mehr im Zentrum der Vergesellschaftung stehen, auch heute schon nicht mehr. Die sind natürlich wichtig. Aber früher stand im Zentrum der Gesellschaft die Bodenbearbeitung. Ja, im Feudalismus war das so, also in jeder Form. Das ist, die Bodenbearbeitung brauchst du heute auch noch, für jede Gesellschaft, für jede menschliche Gesellschaft, aber die steht nicht mehr im Zentrum. Im Zentrum stand im Kapitalismus die industrielle Produktion und, wir haben die Fortsetzung der These, in der nächsten Gesellschaft wird die von Informationen im Zentrum stehen. Und die hat andere Bedingungen.
Und was hat die jetzige Gesellschaft?
Ausgehendes Industriezeitalter, würde ich sagen. Spätphase Kapitalismus. Also ich bin auf jeden Fall jetzt erstmal wieder fertig.
Das heißt,
wie
ich das dann noch gerade mache?
Ja. Ich denke, man kann das heute auch schon ganz gut sehen, an vielen Stellen, wenn man es sehen will. Also wie das alte System in die Krise gerät und wie das neue auch keimförmig eben heranwächst. Und bei der Software dann ist es besonders gut sichtbar. Das hast du gesagt.
Das ist jetzt alles gemeint.
Okay, machen wir weiter.
Ich möchte nochmal zu der Entfremdung zurück. Da hattest du gesagt, Abstraktion begünstigt Entfremdung.
dahinter ist die Verfügbarkeit des Quellcodes. Das heißt, wenn man das geistige Eigentum abschaffen würde, wäre ich auch in der Lage, mir die Software zu nehmen, meine Änderung einzuarbeiten und diese veränderte Software unfrei quasi weiterzugeben. Ich verkaufe sie. Jeder darf sie natürlich weiter kopieren, wie er will, aber er kann sie nicht mehr an seine Bedürfnisse anpassen, weil ich den Quellcode verwende. In diesem Moment wird durch das geistige Eigentum auch das geschützt. Das ist diesen etwas ambivalenter Charakter, den das geistige Eigentum in Bezug auf freie Software hat. Eine Abschaffung wäre hier problematisch. Würde es auch in einer freien Gesellschaft sein. Es geht also immer um die Bauchpläne gewissermaßen. Und nicht mehr um das konkrete Produkt.
Ich möchte auch eigentlich ganz gerne einen Stab von Förderung wieder mit dem geistigen Eigentum sprechen, auf keinen Abschluss sich. Und zwar teile ich eigentlich eure Ansicht, ich möchte eigentlich nur betonen, dass Wissen tatsächlich ganz bedeutsam ist. Und zwar auch für Maurer und Maurerinnen und Friseure und Friseurinnen und Müllmänner und Müllfrauen, weil es heute wirklich kaum noch ein Bereich gibt, das betrifft Müllmänner eben so. Wo Menschen betroffen sind von Entscheidungen, die Informationen voraussetzen. Und die Möglichkeit, die Frage ist eigentlich, also die Forderungen sind nicht ganz richtig. Die Fragen sind eigentlich, wie macht man diese Informationen zugänglich? Also einmal die Frage, wie wird die Software gestaltet, die Menschen damit umgehen können. Und zum anderen gehört eben auch dazu, dass man den Ausschluss beseitigt, den Ausschluss der Daten. Das wäre eine wichtige Forderung. Also eigentlich kein Einwand, obwohl es mir Spaß gibt, ihn anzustreben, aber ich wollte es einfach nochmal so tun.
Abstraktion begünstigt Entfremdung. Ja, ich hatte das, glaube ich, da in irgendeinem Nebensatz gesagt. Abstraktion begünstigt die Entfernung von konkreten Bedürfnissen insbesondere. Da sehe ich ein Problem. Weil dadurch, wenn du dich von den konkreten Bedürfnissen entfernst, dann entfernst du dich halt von dem, was in der emanzipatorischen Vision, nach dem, was ich vorgestellt habe, wichtig sein müsste, und da wird es problematisch. Ich kann mir auch vorstellen, dass man mit Abstraktionen zu einem anderen konkreten etwas kommt. Also das ist, da muss man ein bisschen zu und abgeben. Also da vielleicht noch ein bisschen auch genauer überlegen. Wie gesagt, also gerade dieser Teil ist leider nicht durch die Weisheit der Liste gefiltert.
Machen wir
mal. Ja, machen wir mal. Würde ich mir auch wünschen. Ich lasse deinen Beitrag mal aus. Achso, ja doch, mit dem GPL. Ja, du sagst noch was zu Microsoft und dieser Microsoft Shareware, die eben nicht eingetrieben, aber da habe ich eigentlich nicht mehr viel dazu zu sagen.
Abschaffung kann ich die Antwort sagen.
Bitte?
Abschaffung des geistigen Eigentums kann ich die Antwort sagen.
Ja.
Was, wie ist das?
Ich wollte aber nochmal zu deinem Punkt, auf deinen Punkt eingehen, von wegen GPL basiert auf geistigem Eigentum, das ist natürlich richtig. Hatte ich auch gesagt, die GPL trägt quasi das Eigentumsregime gegen sich selbst. Ich sag mal, in der GPL-Gesellschaft, wo geistiges Eigentum von allen als hinderlich empfunden würde, also ich idealisiere jetzt ziemlich stark, aber da bräuchtest du das Konzept gar nicht mehr. Weil wenn die Verfügbarkeit von Informationsgütern von allen als nützlich empfunden würde, dann hat keiner mehr Interesse daran, da was zu verknappen. Dann brauchst du auch kein Eigentumsregime mehr an der Stelle. Insofern würde ich dir widersprechen, wenn du sagst, auch in einer GPL-Gesellschaft brauchst du das. Ja, das würde ich anders sehen. Aber ich gebe dir völlig recht, die GPL basiert natürlich genau auf diesem Regime und die fordern es natürlich auch im Zweifelsfall genau über die staatlichen Institutionen, Gerichte und sowas ein. Völlig richtig. Ja, den Ausschluss für Informationsbeseitigung, klar, gute Idee. Schreibe ich irgendwie dazu oder so, auf jeden Fall. Also ich denke, da kann man auch gerade zum Beispiel im Verwaltungsbereich, ist da sehr viel möglich. Also weil im Verwaltungsbereich staatliches Handeln oder sowas gibt es sehr viele Informationen, die man freigeben könnte grundsätzlich, also wo eigentlich nichts dagegen sprechen würde, wo Bürger sich einmischen könnten. Ich sag mal, wenn eine Demokratie ihrem Anspruch gerecht werden würde, dann würde sie das ohnehin tun. Sie hätte selbst als Demokratie ein Interesse daran, weil das auch eine ganz demokratische Geschichte ist. Ist nicht so, ob es irgendwann kommt, weiß ich nicht, aber wäre auf jeden Fall eine interessante interessante Forderung. Und auch dein, dein Punkt mit der Bildung, auch das ja, ist natürlich wichtig. Also um verantwortlich handeln zu können, um das wieder ein bisschen in das reinzutun, was ich für dich gesagt hatte, um verantwortlich handeln zu können, muss ich eben auch unter Umständen Bildung oder Wissen oder sowas haben. Ja. Also jemand, der nichts kann, sage ich mal, hat natürlich auch Schwierigkeiten in vielen Situationen bei irgendwie, wie soll ich sagen, verantwortlich zu verhalten. Da wird es ein bisschen schwankend, sehe ich selbst, aber wie gesagt. Okay, dann war das ja an die Öffentlichkeit zu bringen, ja, ich kann nur sagen, du bist hier auf einer Veranstaltung, wo wir genau das versuchen. Also, ja, wäre klasse, wenn das noch weiter an die Öffentlichkeit käme. Aber. So. Also ich denke, die Debatte, die es vor allem um Softwarepatente gegeben hat, die hätte es nicht gegeben, wenn die freie Softwarebewegung nicht so stark wäre, wie sie ist. Also, weil dann hätten wir heute nämlich längst Softwarepatente, dann wäre das überhaupt keine Frage gewesen. Aber ich denke, dass die freie Softwarebewegung da sehr viel auch politisch bewegt hat, auch mit Lobbyarbeit, auch FFI und sowas, klar. Also ich denke, da gibt es schon was. Das ist allerdings, sage ich mal, das, was ich außerhalb von Ökonux wahrnehme. Vielleicht gibt es irgendwas anderes, weiß ich nicht, aber das, was ich bisher wahrgenommen habe, das hat diesen, wie soll ich sagen, diesen gesellschaftlichen Aspekt einfach nicht drin. Sondern also die haben ihre Interessen, also die mittelständischen Softwarehersteller beispielsweise finden Softwarepatente auch scheiße, weil sie dann nämlich auch verlieren. Freie Softwarehersteller finden das auch scheiße, weil sie dann nämlich auch viel verlieren können bei. Klar. Aber diesen gesellschaftlichen Aspekt, den machen momentan nur wir. Also ich meine, ich hätte nichts dagegen, wenn das andere auch noch vertreten würden, aber momentan sehe ich da nichts auch weiter für. Aber wir bemühen uns und ich sag mal, wenn du sagst Presse, auf der ersten Gründungskonferenz hatten wir bei weitem nicht so viele Presseanmeldungen, wie wir es diesmal hatten. Also, we are trying. And you can help us. Einen Beitrag dazu geschrieben, ja, wir müssten auch was gegen die Verelendung tun. Ja, kann ich nur sagen, ja klar. Aber ich habe das Gefühl, da gibt es schon eine ganze Menge, die da was machen. Also, und so gesehen ist es zumindest mein Hauptanliegen momentan nicht, weil ich das Gefühl habe, ich kann auf einem anderen Sektor mehr machen, irgendwie für die Welt oder was, whatever. Natürlich auch für mich, man macht das ja auch Spaß. Und ich bin auch, ja, also auf der ersten Ökonomskonferenz hatten wir dann das Bild von den Dämmebauern und den Schiffebauern. Die Dämmebauer sind die, die quasi verhindern, dass es immer noch schlimmer wird. Während die Schiffebauer die sind, die halt versuchen zu gucken, wo können wir denn als nächstes hinsteuern oder so. Und ich zähle mich ganz klar natürlich zu den Schiffebauern. Dass die Dämme gebaut werden müssen, will ich ja gar nicht bestreiten. Dass es dafür die Möglichkeiten gibt, da habe ich meine Zweifel, weil die Dynamik da wirklich sehr heftig ist. Aber es gibt da ja auch, na gut, ich meine, es gibt immerhin Attac mittlerweile. Das sind ja, sage ich mal, ganz klassische Dämmebauer. Und ja, hat ja was für sich. Ist nicht mehr, vielleicht auch nicht mehr mein persönliches Ding. Aber das ist natürlich das andere, natürlich auch wichtig, ganz ohne Zweifel. Woher der Optimismus kommt, ach ja. Also im Projekt bin ich als euphorisch und optimistisch verschrien. Von daher ist das... Bitte? Von daher, ja, also ich bin sicher optimistischer als der Durchschnitt, das kann man sicher sagen. Wo der herkommt? Also... Ich habe es mir noch gar nicht ganz genau überlegt, aber ich glaube, ein ganz wichtiger Grund für mich ist einfach dieses Produktivkraftentwicklungsargument. Ich sehe, wie sich eine Produktivkraft im Kapitalismus entwickelt, keimförmig, die über diese, also da wird es auch ganz Marx, also die Fesseln anfängt zu sprengen. Freie Software ist so ein erster Punkt, wo es wirklich die Fesseln sprengt, vom alten Regime. Und ich glaube, also da kommt für mich viel Optimismus her, dass dieser Prozess einfach weitergeht und dass der sich auch weiterentwickelt. Also, dann hast du die ganzen Gegenbewegungen aufgezählt. Ja klar, die gibt es natürlich auch. Das alte Regime tritt nicht einfach so ab. Das hat es noch nie getan. Also, ja gut, abgesehen vielleicht im Osten, aber. Ah, aber das war ja vergleichsweise anders. Aber das tritt natürlich nicht einfach so ab, klar. Und ich hatte ja auch auf der einen Folie beschrieben, wie da die Konfliktlinien sich heute ausprägen. Aber, und das ist mir halt auch ganz wichtig zu betonen, es gibt auch an vielen Stellen eben die positiven Entwicklungen, die Entwicklungen, die, sag mal, in unserem Sinne sind. Wissenschaftler beispielsweise, nicht unwichtige Personen auf diesem Planeten, die sagen, für uns wäre es besser, wenn diese Verlage unser Wissen, das wir ihnen letztlich liefern, nicht verknappen würden. Ja. Da gibt es einige Beispiele für. Gerade auch im Zusammenhang mit dem Produktivkraftentwicklungsargument würde ich sagen, es gibt mehrere Beispiele dafür, nicht nur freie Software, die das stützen. Daher kommt die Menge Optimismus. Die Geschichte mit dem Zugang und der Gleichzeitigkeit, weltweiter Zugang und sowas, ja, weißt du, da haben wir nicht so schrecklich viel drüber nachgedacht. Ich habe da auch nicht so richtig viele Ideen dazu. Momentan sage ich vor allen Dingen, na gut, es gibt eine Ungleichzeitigkeit, die hat es immer gegeben. Und ich weiß nicht, sollen wir darauf warten, dass das in Zentralafrika wieder einen Internetanschluss hat? Also ich würde vorher schon gerne besser leben, sagen wir mal so. Gut, das waren dann meine Schlussbemerkung. Danke nochmal für Ihre Aufmerksamkeit.